Radio 1 sendet einen ganzen Tag am Radio Day rund um die Kunst und um Joseph Beuys live aus dem Hamburger Bahnhof, wo mit der Sammlung von Erich Marx besonders viele Kunstwerke von Joseph Beuys versammelt sind. Und bei mir ist ein Mann, der nicht ganz unschuldig daran ist, dass so viel Beuys hier gelandet ist. In Berlin der Kunsthistoriker Eugen Blume. Er war 15 Jahre lang Leiter des Hamburger Bahnhofs und ist auch an vielen der unzähligen Ausstellungen, jetzt im Jubiläumsjahr 2021, wo Beuys 100. Geburtstag gefeiert wird, beteiligt. Ich sage schön guten Tag und schön, dass Sie extra hergekommen sind.
Guten Tag.
Hallo. Sie sind Beuys nie persönlich begegnet, sind in der DDR aufgewachsen, haben aber trotzdem eine lange und intensive Beziehung zu Beuys. Ich habe gelesen, dass Sie in der DDR Ihre Diplomarbeit über den Kunstbegriff bei Beuys geschrieben haben. Wie ist denn ein Kunstgeschichtsstudent damals im Osten auf den Beuys gekommen?
Eigentlich relativ zufällig. Ein Freund von mir hat mir eine Broschüre geschenkt, die natürlich aus dem Westen kam. Im Osten wurde nichts über Beuys verlegt. Also die Figur war sozusagen auf dem Index, die war gar nicht anwesend. Es war westliche Dekadenz und diese Broschüre, die hat mich fasziniert. Es waren ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotos, aber viele Interviews mit Beuys, Gesprächsausschnitte. Und plötzlich habe ich da über einen Künstler gelesen, der von der Kunst her die ganze Welt verändern wollte. Also der behauptet hat, die Kunst ist überhaupt das einzige und letzte Mittel, in der Welt sozusagen eine neue Form des gesellschaftlichen Miteinanders zu installieren. Und das hat mich, das war ja quasi eine Hybris. Ja, ich dachte, was denn das? Was habe ich noch nie gehört? Und Beuys hatte auch Begriffe, die ich natürlich kannte, Sozialismus, Demokratie und so weiter. Also er jonglierte auch so mit der Begrifflichkeit aus der linken Denkweise. Und da wollte ich einfach wissen, was ist das für ein Künstler? Und das fing Mitte der 70er Jahre an mit dieser Broschüre und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also Sie sehen, in diesem Künstler steckt viel Stoff.
Einmal vom Beuys gebissen und nie mehr losgelassen sozusagen. Ja, wir stehen ja auch mitten drin hier in der Kunst von Joseph Beuys. Wir haben hier die Ausstellung, die Arbeit, Richtlinien und hier liegen lauter schwarze Schiefertafeln rum, kreuz und quer. Ein paar stehen auch so wie in der Schule ordentlich aufgestellt und es sind so Reste noch zu sehen von Kreideinschriften. Ein bisschen rätselhaft sieht das alles aus. Was hat genau Joseph Beuys mit diesen Tafeln veranstaltet? War das Teil einer seiner berühmten Unterrichtsstunden? Denn er war ja eigentlich und vor allem immer Lehrer, hat er ja gesagt.
Ja, er hat mal gesagt, die Pädagogik ist eigentlich mein größtes Kunstwerk. Also er hat das Gespräch mit anderen Menschen intensiv als Lehrer in Düsseldorf an der Akademie begonnen. Und seine Ideen richteten sich aber auf alle Menschen sozusagen. Es gibt ja den berühmten Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Insofern suchte er das Gespräch mit nicht nur mit Studenten, sondern wollte den Rahmen vergrößern. Und das erste Mal ist ihm das gelungen zur Documenta 5, der berühmten Documenta von Harald Seemann. Dort ist er mit seinem Büro für direkte Demokratie aufgetaucht. Also im Grunde kein Kunstwerk, sondern ein diskursiver Raum, den er 100 Tage lang geführt hat. Also während der gesamten Zeit der Documenta hat er diese Diskussion mit dem gesamten Publikum geführt und hat Tafeln benutzt, auf denen er seine Ideen deutlicher gemacht hat. Und das war eigentlich der Beginn einer diskursiven oder, wie er gesagt hat, also einer permanenten Konferenz. Die hat er dann auf der Documenta 6 fortgesetzt. Und das Werk, was wir hier gerade sehen, ist das Ergebnis einer Ausstellung im ICA in London, wo das Thema Kunst im politischen Kampf, also Kunst in der Gesellschaft als politische Form behandelt wurde. Und Beuys ist da hingegangen ohne irgendetwas.
Mit leeren Kreidetafeln.
Kein Kunstwerk, hat nur gesagt, besorgt mir 100 Schultafeln. Und ich werde auch während der gesamten Ausstellungszeit mit dem Publikum diskutieren. Und die Tafeln sind das Ergebnis. Also wenn man die, kann man jetzt nicht mehr genau lesen, aber wenn man sie lesen könnte, würde man also verschiedene Themen lesen können, die damals Beuys schon sehr interessiert haben, eben die ökologische Frage und so weiter. Und daraus hat er dann diese Arbeit gestaltet.
Ich habe einen lustigen Satz gefunden, ein Seitenhieb auf Beuys vom Berliner Maler Manfred Blut. Der hat gesagt, über Richtkräfte von der wirren Ansammlung von Schiefertafeln auf einem Podest dürfen wir sagen, wir empfänden es als spröde, aber natürlich nicht, dass wir es stinklangweilig finden. Warum ist denn diese Arbeit, man kann es ja tatsächlich nicht mehr lesen, Ihrer Meinung nach alles andere als stinklangweilig?
Ja, weil sie, also die Erfahrung habe ich oft gemacht mit Besuchern, die im Hamburger Bahnhof sie reizt, weil sie irgendwie verschlossen ist. Man fragt sich, was soll das, diese Tafeln? Es gibt verschiedene Assoziationen aus der bildenden Kunst, die Besucher dann aufrufen. Caspar David Friedrichs Gescheiterte Hoffnung, das sind so Eisplatten übereinander in der Hamburger Kunsthalle. Das erinnert viele Menschen. Aber wenn man genauer hinguckt und diese eine Tafel hier rechts außen sieht, dann steht dort ein Satz, der heißt auf Englisch geschrieben, mache die Geheimnisse produktiv. Hm. Also es ging bewusst um das Rätsel. Also die Energie, die man aufbringen muss, um etwas zu enträtseln, etwas in Erfahrung zu bringen, was das eigentlich war oder was der Künstler damit meinte und woher das kommt, das ist wesentlich und das funktioniert bei dieser Arbeit. Also man will sofort wissen, was ist das hier eigentlich? Warum gibt's hier so eine Art Floß mit Schultafeln? Mhm. Was ist da? Da hinten gibt's einen Hasen, der beleuchtet ist. Alles seltsame Dinge und man möchte herausbekommen, was da eigentlich läuft.
Das Rätselhafte macht sie aus, die Kunst von Josef Beuys. Das sagt Eugen Blume, Beuys Kenner und ehemaliger Direktor des Hamburger Bahnhofs. Und wir sprechen gleich noch weiter mit ihm, machen auch eine kleine Weiterbildung. Nämlich wir lernen so ein bisschen Beuysisch sprechen mit diesen Begriffen, die ja immer wieder durch die Luft fliegen. Soziale Skulptur, erweiterter Kunstbegriff. Also die kleine Weiterbildung gibt's nach der nächsten Musik. Wenn man ein Mensch, einer von Ihnen heute an unserem Radio Day vielleicht denkt, auf Radio 1 reden die heute den ganzen Tag über Kunst, was hat das denn mit mir zu tun und mit meinem Leben? Ja, Kunsthistoriker und Beuys-Kenner Eugen Blume ist bei mir. Beuys hätte wahrscheinlich darauf geantwortet mit seiner berühmten Gleichung, Kunst ist gleich Leben.
Ja, also man muss diesen Satz natürlich noch anders formulieren, nämlich jeder Mensch ist ein Künstler. Und das ist ein universell gedachter Satz. Er klammert niemanden aus. Es gibt keine Reserven, keine Ressentiments, keine rassistischen, völkischen oder sonst was Ideen. Jeder Mensch sozusagen unabhängig von dem, wo er herkommt, welcher Kultur er angehört, ist ein Künstler.
Dann hören wir uns doch nochmal an, was der Beuys dazu gesagt hat. Wir haben da nämlich einen kleinen Ton vorbereitet.
Ich habe also versucht, den Kunstbegriff so zu erweitern, dass er jede menschliche Tätigkeit zu umgreifen in die Lage gesetzt wird. Hier ist das Künstlerische und die Definition, so wie sie hier gestellt ist, jeder Mensch ist Künstler, gleichzusetzen, in dem Sinne, jeder Mensch ist ein Kreativer.
Das heißt, wenn ich mir morgens die Zähne putze, um es jetzt mal runterzubrechen und das besonders kreativ mache, bin ich schon eine Künstlerin?
Also ganz so einfach ist das nicht, also weil hinter dieser Vorstellung, wer ein Künstler und in welcher Form ein Künstler tätig ist, kreativ ist, steckt nochmal ein großes Gebäude, was Beuys entwickelt hat. Er ist zwar davon ausgegangen, dass a priori jeder diese schöpferischen Kräfte in sich trägt, aber er muss sie befreien können, er muss die ganzen Prozesse, die auf ihn einwirken von der Erziehung her, die ganzen Entfremdungsprozesse durch die Gesellschaft, die muss er erstmal analysieren und dahin kommen und sich selbst finden quasi als Künstler.
Also jeder Mensch ist ein Künstler, in Klammern, wenn er sich sehr viel Zeit nimmt, dahin zu kommen.
Ja, es bedeutet Arbeit.
Mhm. Ja, am Tag der Arbeit, ne, reden wir über Kunst, dann passt das ja perfekt. Und wir stehen ja auch bei einer Arbeit von Josef Beuys, die ja ziemlich kolossal ist, würde ich mal sagen. Es sind 6 Blöcke aus Rindertalg, gemischt mit Stearin, glaube ich, also mit so Material, aus dem Kerzen sind. Ist das richtig?
Ja, ist eigentlich Rindertalg, also Fett, was Beuys verwendet hat, was man früher auch, deshalb der Name Unschlitt, den finden Sie nur noch im Grimmschen Wörterbuch. Mhm. Das war die Bezeichnung für das, was man früher für die Kerzen verwendet hat. Die rusten auch schrecklich. Und das Stearin ist sehr viel später erfunden worden. Das waren dann die Kerzen, die nicht mehr rusten.
Ah, okay. Aber
das hier ist das ursprüngliche Material. Mhm. Und das hat Beuys eingesetzt, um diese riesige Skulptur zu schaffen. Also Fett ist ja eines seiner Markenzeichen, das Material, was er modellhaft quasi für soziale Beziehungen verwendet hat, weil Fett hat die Eigenschaft, dass es bei 36, 37 Grad, also unserer Körpertemperatur, anfängt zu schmelzen. Das heißt, wenn es warm wird, wenn wir die Möglichkeit haben, Beuys würde sagen, unsere Liebesenergie jemanden zuzufügen, dann fängt das Ganze an, flüssig zu werden. Und wenn man das wieder wegnimmt, dann erstarrt es. Das ist im Grunde genommen ein Modell für seine plastische Theorie. Und er hat in Münster zu einer großen Ausstellungsreihe, die sich mit dem Stand der Skulptur beschäftigt, alle 10 Jahre. Bei der ersten dieser Ausstellungen 1977 hat er in der Stadt Münster etwas gesucht, was er also als Bildhauer umsetzen kann. Und er hat einen Fußgängertunnel gefunden mit einem toten Raum, der völlig sinnlos war.
So ein städtebaulicher Irrtum.
Ja, ein entseelter und geistloser Raum. Und er hat sich vorgenommen, diesen Raum zu heilen. Also dieses Leere und Tote wieder lebendig zu machen. Und er hatte zunächst die Idee, diesen Raum mit Bienenhonig auszugeben.
Oh, das wird teuer.
Und das war es auch. Also die Kuratoren damals haben keinen Sponsor gefunden, der diesen Bienenhonig bezahlt. Und dann ist man auf Fett gekommen, was auch teuer war, und konnte natürlich diesen Raum nicht ausgießen, sondern musste eine Form bauen. Und in diese Form hat man diese mehrere Tonnen flüssiges Fett einlaufen lassen. Und am Ende wurde das Ganze nicht kalt. Also zur Eröffnung der Ausstellung hat Beuys dann eine Tafel ausgelegt. Da stand nur der Satz drauf: Josef Beuys hat eine Skulptur geschaffen, die niemals kalt wird.
Und er hat die ganze Wärme gespeichert.
Ja, es gibt immer noch den Wärmefühler, der in diesem Teil in die Mitte führt. Und wenn Sie da das Resultat ablesen, ist das immer noch wärmer als hier dieser Raum an Temperatur.
Da wird immer noch Beuysche Wärme abgesondert.
Ja, es scheint irgendwie im Fett also sehr lange Wärme vorzuhalten.
Nun, wenn man hier so dazwischen steht, diese sehen ja wirklich aus wie riesige Butterstücke, die irgendwie merkwürdig ausgeschnitten sind. Es ist halt so gelb und schwarz, verrußt sieht es auch ein bisschen aus und brüchig. Es ist eben alles andere als eine schöne, glatte Oberfläche. Es hat sogar so ein bisschen was Ekliges vielleicht, aber gleichzeitig auch so eine Anziehungskraft. Ich habe gerade gesagt, ich würde am liebsten sofort anfassen und gucken, wie weich ist das. Ganz ehrlich, haben Sie es gemacht in Ihren 15 Jahren hier, mal angefasst, mal drüber gerieben?
Ja, ich bin ja nicht mehr in diesem Haus. Ich kann das aber nicht, ich habe es heimlich getan. Aber kein Besucher sollte das hier in dem Haus tun, weil, was ich gerade erklärt habe, man kann mit der eigenen Hand hier große Schäden anrichten. Mhm. Weil die Skulptur fängt dann an, flüssig zu werden.
Ja.
Und vielleicht noch zu den Teilen, als man die Skulptur ausgeschaltet hat, als sie endlich erstarrt war, also das Fett eine feste Form angenommen hat, konnte man natürlich diesen Riesenraum nicht transportieren. Man hat ihn dann zerschnitten. Der Künstler hat mit einem glühenden Draht diese 6 Segmente geschaffen. Und das war dann das Endergebnis. So ist sie dann auch ausgestellt worden.
Und wenn Sie das heute so ansehen, nach so langer Zeit, und wenn ein Besucher heute hier davor steht, glauben Sie, diese revolutionäre Kraft, diese Veränderung, kommt noch bei heutigen Besuchern im Jahr 2021 an?
Ich glaube, was hier ankommt, ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich das Rätsel. Die Frage, was ist das eigentlich? Also es gibt keine vergleichbare Skulptur. Das ist die größte Fettskulptur, die jemals in der Kunstgeschichte entstanden ist. Und ich glaube, es wird auch keinen anderen Künstler geben, der das nachformen will oder ähnlich arbeitet. Also es ist eine singuläre Skulptur. Und die Frage, was ist das? Also man kann das auch ästhetisch genießen, durchaus. Inzwischen haben sich die ästhetischen Gewohnheiten auch verändert. Es gibt hier viele Besucher, die lieben diese Arbeit. Die riecht auch sehr gut.
Darf ich mal? Also, ja, ich rieche da nichts. Vielleicht ist meine Nase nicht so fein. Wonach riecht das denn?
Ja, das ist eine seltsame Mischung. Also ich rieche das ganz gerne und manchmal riecht es mehr, manchmal weniger. Mhm. Also das bewegt sich auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass die meisten sich ekeln vor der Skulptur, sondern durchaus auch die Schönheit dieser Skulptur sehen können. Und dann kommt die Frage, was ist das eigentlich?
Ja, und wenn die Ihnen jemand stellt, was sagen Sie dann?
Dann erzähle ich diese Geschichte.
Die Geschichte.
Was Beuys wollte, was er in Münster gesehen hat, dass er etwas heilen wollte, dass er einen toten Raum beseelen wollte und dass das im Grunde seine Idee war für die gesamte Gesellschaft. Also die Widersprüche und die Verwerfungen, also besonders auch die ökologischen Probleme, gemeinsam zu befragen und einen Weg zu finden, wie wir das verändern können.
Und über diese gesellschaftsverändernde Kraft, um die es immer ging bei Joseph Beuys, reden wir gleich noch weiter. Über 30 Jahre nach Beuys Tod wirkt die Kunst immer noch nach, sagt Eugen Blume, Beuys-Kenner und Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor des Hamburger Bahnhofs. Und darüber, wie aktuell Beuys heute immer noch ist und welche Fragen er vielleicht auch angestoßen hat, über die wir heute immer noch reden, darum geht's gleich. Willkommen zurück in der Radio 1 Fettecke, unser Radio Day live aus dem Hamburger Bahnhof rund um die Kunst und Joseph Beuys. Und immer noch ist bei mir der Beuys-Kenner und Kunsthistoriker Eugen Blume. Hallo nochmal.
Hallo.
Ich habe zu Hause ein Büchlein, so ein Reklamheftlein mit dem schönen Titel Künstler beschimpfen Künstler. Und meist gibt es da so pro Künstler oder Künstlerin ein, zwei Einträge. Bei Beuys füllen die Beschimpfungen 2,5 Seiten. Ja? Da fallen Worte wie Avantgarde-Simulant, Flachkopf, Wirrkopf, Self-Fulfilling Prophecy deutscher Kunsterzieherinnen. War das nur Neid von weniger erfolgreichen Künstlerkollegen, die der Meinung waren, der Beuys, der hat den ganzen Ruhm nicht verdient?
Naja, das waren, glaube ich, Reaktionen, die man auch verstehen kann, weil wenn ein Künstler in den gesellschaftlichen Raum eintritt mit dieser Idee, die Beuys hatte, nämlich von der Kunst her, wie er gesagt hat, alle Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft zu verändern, dann bleibt es nicht aus, dass Leute auftauchen und sagen, der ist ja völlig verrückt, also das kann nicht sein. Und Beuys hat die Provokation geliebt. Also er hat gesagt, Provokation ist ein Lebenselement der Gesellschaft, weil durch Provokation etwas entsteht. Es entsteht immer ein Gespräch und auch wenn es Anwürfe sind und wenn Menschen aggressiv werden, ist das eine Bewegung. Und das hat Beuys sehr geschätzt. Also er hat sich sicher über manche Äußerungen geärgert, aber er hat sich auch gefreut, dass es diese Resonanz gibt.
Ich habe auch gelesen, dass er bei einer Aktion mal von einem Zuschauer eine blutige Nase geschlagen bekommen hat. Ist das dann wirklich, wenn es so weit ging, auch immer noch in seinem Sinne gewesen?
Ja, das war natürlich eine Ausnahme. Also so ging das nicht weiter. Das war ganz am Anfang, als er auch als Gestalt sozusagen gar nicht bekannt war. Es war ein Fluxusauftritt in Aachen an der Technischen Hochschule. Und Beuys hantierte da auch mit Salzsäure und es sah alles sehr fragwürdig und gefährlich aus. Und dieser Student hat es nicht mehr ausgehalten und hat Beuys einen Schlag versetzt, der sofort das aufgegriffen hat und in seine Aktion eingebaut hat. Es gibt das berühmte Foto, wo er zu sehen ist, wie die Nase blutet und er einen Kruzifix hochhält, also eine Christusfigur und mit so einer Heilsgeste also sich auszeichnet als jemand, der höhere Absichten hat.
Als der Heiland der Kunst eventuell. Er hat sich auch immer so als Marke inszeniert, zumindest später, also auch mit diesem Outfit, mit dem Hut, mit der Anglerweste. Glauben Sie, das war eine bewusste Strategie, diese, man könnte ja fast schon sagen, Fantasieuniform, um auch als Künstler erfolgreich wiedererkennbar zu sein?
Das war absolut bewusst. Er hat diese Strategie entwickelt. Seit Mitte der 60er Jahre hat er sich aus dem privaten Raum verabschiedet und hat sich als gesellschaftliche, öffentliche Figur verstanden, die an sich selbst experimentierte, ob die Thesen, dass jeder Mensch ein Künstler ist und dass man über Kunst frei werden kann, ob diese These stimmt. Das hat er öffentlich gezeigt in seinen Aktionen, in seinen politischen Debatten, hat er sich selbst als diesen Künstler, den er meinte, gezeigt. Das war also kein Versuch, wichtig zu werden, glamourös in die Gesellschaft einzusteigen, zum Superstar sich zu entwickeln, also eine ganz andere Idee als das, was Andy Warhol betrieben hat in seiner Strategie, sondern er hat sich als Material verstanden, mit dem er experimentieren kann. Also wen sollte er sonst benutzen? Er konnte nicht irgendeinen Menschen öffentlich als Material verwenden und experimentieren. Er war es, der es an sich zeigen konnte. Wenn man das so intensiv betreibt, wie ich das mache, kommt man vorwärts. Und er ist ja auch vorwärts gekommen.
Und er wurde ja auch sehr verehrt, als Genie verehrt. Was ich mich gefragt habe, war er selber davon überzeugt, ich bin ein Genie? Oder hat er dafür vielleicht doch zu viel Humor gehabt?
Also Humor ist absolut wichtig im Werk von Beuys. Also auch durch Humor den Abstand zu sich selbst herzustellen. Ich glaube, an Geniekult hat er nicht geglaubt. Also das war für ihn auch gar kein Thema. Also er hat mal den schönen Satz geprägt, wo wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre. Also da wird deutlich, dass er einen anderen Weg gesucht hat, dass er andere Kräfte mobilisiert hat und dass die Personenkult oder Geniekult, das hat ihn gar nicht berührt.
Und Kunst war ja eben für Beuys so eine Kraft, die revolutionär sein sollte. Wir haben es immer wieder gesagt, die Gesellschaft verändern sollte. Deswegen muss ich an der Stelle eigentlich auch mal fragen, wenn die Gesellschaft zum Besseren verändert werden sollte, müsste ja Kunst eigentlich die Kraft haben, Kriege abzuschaffen, Armut abzuschaffen, all sowas. Muss man dann nicht sagen, Beuys ist auch irgendwie gescheitert mit seiner utopischen Idee?
Also ich glaube nicht, er hat Werkzeuge entwickelt, wie man diese schwierigen Themen, die Sie angeschnitten haben, also die permanente Gewalt in der Gesellschaft, wie man versuchen kann, etwas dagegen zu entwickeln. Und diese Vorschläge sind gerade heute, und das spüren wir auch, wenn wir etwa in Nordrhein-Westfalen mit vielen Veranstaltungen diesen 100. Geburtstag feiern und viele Museen Ausstellungen machen und diskursive Veranstaltungen entstehen, dass die Fragen, die Beuys gestellt hat und auch die Antworten, die er dafür gefunden hat, nicht ideologisch, sondern als Bewegungsform, dass die heute sehr aktuell sind und dass sehr viele junge Menschen, auch Künstler, nicht nur Künstler, andere Tätigkeitsformen sich dafür interessieren und fragen, könnte denn dieses Modell der direkten Demokratie oder der freien Universität, die Beuys entwickelt hat.
Oder sowas wie das Grundeinkommen, das gab es ja zum Beispiel schon bei Beuys und ist jetzt wieder aktuell.
Ja, er hat zum Beispiel den Geldbegriff verändern wollen, er hat Geld als Rechtsdokument gesehen, als etwas, was sozusagen ein Ausweis ist für geleistete Arbeit, die man für andere tut, also nicht Profit erzeugen, sich selbst bereichern, sondern in der Summe, die man einnimmt, deutlich macht, das ist quasi das Maß an was ich sozusagen für die Gesellschaft geleistet habe. Ich werde nur für das bezahlt, was ich für andere leiste.
Jetzt wird er in diesem Jahr 100 Jahre alt. Er wäre 100 geworden, wenn er noch leben würde. Er ist seit über 30 Jahren tot. Da ist die Frage, gibt es überhaupt noch so Künstlertypen wie Beuys oder ist das mit ihm eine Art, die ausgestorben ist?
Also man muss sagen, dass diese Grenzüberschreitung, die Beuys vollzogen hat, dass Kunst in die Gesellschaft geht und politische Fragen stellt und auch soziologisch arbeitet, also alles Felder, die zuvor aus der Kunst nahezu ausgeschlossen waren, die jetzt aber von Künstlern hineingenommen werden in die künstlerische Bewegung, das geht, glaube ich, auf Beuys zurück. Also nicht, man kann nichts Formales von Beuys lernen. Natürlich kann man auch künstlerische Disziplinen und so weiter von ihm lernen, aber das Wichtige ist diese Grenzüberschreitung in die Gesellschaft, ins Politische hinein, und da sieht man sehr viel Künstler natürlich, die anders arbeiten, die vielleicht auch nicht so sichtbar sind wie Beuys das damals war, als Medienfigur auch, weil er war natürlich als der Erste, der so radikal die Grenzen überschritten hat, eine spektakuläre Figur. Das ist heute eher in der Weise nicht mehr möglich. Oder vielleicht, wenn man an Klimaaktivisten denkt, wie Greta Thunberg und so weiter, das sind ja auch Figuren, die dann sehr sichtbar werden innerhalb der Gesellschaft und deutlich machen, dass man als Einzelner viel bewegen kann.
Grenzüberschreitung, das ist was Wichtiges, was man lernen kann von Beuys, wenn man heute als Künstler oder Künstlerin arbeitet. Das sagt Eugen Blume. Er ist langjähriger Direktor des Hamburger Bahnhofs gewesen bis 2016, Kunsthistoriker, Beuys-Kenner und auch an den vielen Ausstellungen mitbeteiligt, die im Rheinland, im Ruhrgebiet organisiert werden. Jetzt rund um 100 Jahre Beuys im Beuys-Jahr 2021. Und wir freuen uns, Eugen Blume, dass Sie uns später nochmal besuchen, genauer gesagt Knut Elstermann, meinen Kollegen, und mit ihm nochmal ausführlich über ein spannendes Thema reden, nämlich darüber, wie wurde Josef Beuys eigentlich in der DDR wahrgenommen. Da werde ich auch gespannt lauschen und sage bis hierhin erstmal vielen Dank.
Vielen Dank.